Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken, generell Kritiken aller möglichen streambaren Dinge und eben auch guter Laune. Ich bin der Andi, der Typ, der hier ganz viel Orga macht, und ich habe die große Freude, hier eine Redaktion von 50 Kolleginnen und Kollegen unter mir, wenn man so will, mit mir gemeinsam zu vereinen, die über Filme sprechen, und das machen wir ziemlich oft. Und jetzt sind es auch wieder drei Dinge, die wir für euch besprechen, und daher beginnen wir mit der Besprechung des Films Uncle Frank. Der kommt jetzt demnächst aktuell ganz zeitnah bei Amazon Prime Video, und das ist ein Film, den wir vorab sichten konnten. Java und Kati sind es gewesen, die das getan haben und für euch eine ausgiebige Besprechung aufgezeichnet haben. Es folgt eine Besprechung des Dokumentarfilms The Real Right Stuff, aka Die wahren Helden der Nation. Der läuft demnächst bei Disney Plus. Und der liebe Manuel hat das Ding vorab sehen können. Der Stu hat sich dann zu ihm gesellt und ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Auch diese Besprechung müsst ihr unbedingt hören. Zu guter Letzt folgt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Stille Nacht, der jetzt fürs Heimkino erscheint. Auch da hatten wir vorab die Gelegenheit, ihn zu sehen. Sarah und Anna haben das getan und konnten etwas über diesen doch wirklich sehr bekannten Song Stille Nacht erfahren. Wir alle haben den sicherlich schon viele Male gesungen. Und jetzt gibt es diesen Dokumentarfilm, der bereits im Heimkino erschienen ist. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Jo Leute, lasst's mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hallo alle miteinander. Wir sind heute hier für den Telestammtisch, um mit euch den Film Uncle Frank zu besprechen. Ich bin Janine und auf der anderen Seite ist Kathi.
Hallo.
Und wir freuen uns sehr, euch heute diesen Film vorstellen zu können. Das war eine Augenweide, aber wir erzählen gleich mal mehr darüber. Kathi, willst du vielleicht mal die harten Facts erzählen?
Ja, also, wie gesagt, der Film heißt Uncle Frank und er startet am 25.11. auf Amazon Prime. Er dauert ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden, also circa 95 Minuten. Und Regisseur und Drehbuchautor ist Alan Ball.
Alan Ball, genau. Und wer Alan Ball kennt, der weiß auch, dass er einen fantastischen Film, nicht nur einen, sondern mehrere gemacht hat, und zwar American Beauty. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Also er ist eigentlich bekannt auch für so gesellschaftskritische Filme. Und dieser Film ist, kann man sagen, ist so eine Art Road-Movie und Coming-Out-Movie. Und spielt in den 60er Jahren in Amerika und hat viele kleine Details, die zu Überraschungen führen. Wie fandst du den dann, Kathi?
Also mir sehr gut gefallen. Ich mochte die alle Charaktere eigentlich. Also irgendwie hat jeder das bei mir auslesen sollte. Also ich mochte die Beth, also die Hauptdarstellerin, total. Die fand ich mega gut gespielt und auch mega sympathisch. Ich fand ihn vom Look her ziemlich ansprechend, auch ein bisschen so im Retro-Style, weil er halt auch in den 60er, 70er spielt. Also wird eigentlich ziemlich gut gefallen.
Und wie bist du denn in den Film reingekommen? Also wie fängt der denn an, dass man da auch dranbleibt?
Also die erste Szene gleich ist so eine, ich glaube, es ist eine Geburtstagsfeier oder irgendeine Familienzusammenkunft. Und es ist so ein One-Shot durch dieses ganze Haus und man sieht halt so wie die verschiedenen Familien, also das ist halt eine bisschen größere Familie, ich glaube, es sind drei Geschwister und halt die Eltern und die Kinder und so. Und man sieht halt so, wie die alle irgendwie in Sachen nachgehen, halt die Frauen kochen irgendwie und die Männer sitzen dort vorm Fernseher und schauen Sport und die Kinder rennen halt durchs Haus und spielen. Und dann sieht man halt so die Beth, die nicht wirklich weiß, was sie mit sich anfangen soll, weil sie irgendwie nirgends dazugehört, und dann halt ihren Onkel, den Frank, der halt auch irgendwie draußen in diesem Vorraum sitzt und sich auch nicht wirklich dazugehörig fühlt. Und so fängt er eigentlich an. Und das beschreibt schon am Anfang ziemlich gut, wie so die Verhältnisse sind. Und da will man dann eigentlich, also ich wollte nun mit mir erfahren, warum das so ist und wie das weitergeht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Ja, ich fand auch die erste Szene schon sehr catchy, sag ich mal. Also mir geht's genauso wie du, dass ich auch diese Ästhetik sehr gut fand. Also man ist direkt in den 60ern angekommen, auch mit der Kleidung und den Farben des Filmes. Und diese erste Szene, ich finde, die ist schon erstmal so richtig kritisch, weil es so eine klassische Verteilung ist, ne? Die Männer schauen Fußball, die Frauen kochen, genau. Und da kriegt man ja schon gleich erstmal ein Magengrummeln, wenn man das sieht, so, ne? Und aber man ist dann auch sehr erfrischt und oder freut sich geradezu, dass es da zwei Personen gibt, die sich damit nicht so identifizieren können, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Die Beth und der Frank eben, die sich nicht dazugehörig fühlen. Und man weiß nicht so richtig, warum eigentlich, ne? Und merkt aber, dass die sich zumindest finden, was dann, ja, wie ich gerade schon meinte, zu einer Erfrischung führt oder, ja, man ist einfach ganz froh, dass es eben nicht komplett durchstrukturiert ist nach den klassischen Mustern. Und wie fandst du denn dann diese Situation in New York?
Also, ein bisschen zum Einordnen, die Beth geht dann, also ihr Onkel, der Frank, meint, sie soll das machen, auf was sie Bock hat und was ihr Spaß macht, deswegen geht sie dann irgendwas im Dorf dort raus und geht dann nach New York ans College, glaube ich. Und ihr Onkel ist dort eben auch Professor und dort sind sie logisch auf dem gleichen College und so. Und dann kommt sie mit ihrem Freund dort auf eine Party von ihrem Onkel eben unangekündigt und lernt dann halt seinen Mitbewohner kennen und das Leben von dem Onkel irgendwie, und von dort entwickelt sich dann halt die Geschichte. Und das fand ich alles sehr interessant, auch wie dieses College und dann wie sie zum Onkel und das alles dargestellt ist. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie der Film hat mich von Anfang an gecatcht und das hat auch nicht losgelassen, obwohl das sehr ruhig und alles ist, auch die, also alle sehen auch so in New York und so, aber irgendwie war ja nicht langweilig oder so.
Genau, mir ging das auch so und ich fand auch, man wurde immer wieder überrascht, ne? Man weiß ja auch erstmal gar nicht, worum es geht, ne? Also um diese Coming-out-Geschichte, weil man ja eben auch Frank dann mit einer Frau sieht, die dann Essen kochen für die Schwester oder auch der Freund von der Beth. Also, naja, gut, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, ich will nicht zu viel sagen, weil eigentlich sollte man nicht zu viel drüber wissen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Es ist wirklich immer wieder überraschend, und was ich halt so toll finde, ist, dass dieser Film also verschiedene Themen in sich trägt. Ne? Erstmal natürlich das Coming Out und dass es irgendwie nie zu spät ist, das Coming Out sich zu trauen, dass man schon auch vertrauen kann auf die Menschheit, dass man auch akzeptiert wird und so weiter. Und dann aber auch es spielt ja noch ein Mann in diesem Film und der kommt eben aus Saudi-Arabien, ne, und ist Moslem. Und wie das dann auch zum Thema gemacht wird, finde ich total gut. Also es sind so viele Themen, die wir auch in unserer Gesellschaft heute, der spielt zwar in den 60ern, aber auch 2020 immer noch mitarbeiten, oder was heißt arbeiten, aber immer noch ein Thema einfach ist, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ne? Und das hat ja eigentlich ziemlich gut gemacht.
Finde ich auch. Und ich finde, er zeigt auch, was so, also es ist ja, glaube ich, aber mit dem Trailer sieht es nicht wirklich ein Geheimnis, dass der Frank halt, also dass Franks Vater, also dass der halt einfach nicht akzeptiert wird, der Frank deswegen auch nicht will, dass seine Familie das weiß, dass er schwul ist. Und was es zeigt auch, was so Inakzeptanz mit Menschen machen kann, also wenn sie nicht einfach so akzeptiert werden, wie sie sind, wie das die Menschen und halt auch ihre Umgebung so zerstören kann.
Ja, genau.
Er will ja niemandem was Böses, also er will einfach nur so akzeptiert werden, wie der ist. Und das ist halt für seinen Vater vor allem ein Problem und das zerstört halt die ganze Familie und so.
Genau, und was ja auch also da sind so viele Side-Themen, wie zum Beispiel auch Alkoholismus, wird ja irgendwie auch deutlich, dass er mal alkoholkrank war. Und es sind ja alles auch so Coping-Mechanismen, ne? Also da sind halt auch andere Sachen passiert, was im Film deutlich wird, womit er nicht klar gekommen ist, weil er da Schuldgefühle hatte und so weiter. Und dieser Freund von ihm da immer zur Seite gestanden hat. Also es zeigt wirklich ganz schön, dass man wirklich auch vertrauen kann, ne? Also Liebe vertrauen kann, auch in schlechten Phasen. Also ja, vielleicht passt es auch genau richtig in diese Corona-Zeit rein, ne? Dass wir soziale Wesen sind und dass wir einfach so eine eingebettet sein in so einen sozialen Kontext einfach auch brauchen, damit es uns gut geht, ne?
Ja, und ich finde, das ist ja schon, was du gesagt hast. Es gibt halt, also es klingt vielleicht jetzt so negativ, was man, also dass der Film irgendeinen wie runterzieht, aber zeigt halt neben den ganzen negativen Aspekten halt auch die schönen Seiten, also wie zum Beispiel Franks Freundin halt an der Seite steht und wie Beth ihn akzeptiert und so und wie sich das dann alles entwickelt. Und der ist ja nicht nur komplett negativ, sondern zeigt auch dann die schönen Seiten des Lebens, die schönen Seiten, was da passieren kann. Und das ist, finde ich, eine gute Balance in dem Film.
Finde ich auch. Und es gibt wirklich schöne Szenen, die Gesellschaft zeigen, wie bunt auch die 60er waren, ne? Also auch die Musik ist ganz schön und auch dieses, also ich liebe ja Roadmovies und das hat's eben auch, ne, dass die, weil der Vater stirbt ja dann und die fahren dann eben in das Heimatdorf oder in die Heimatstadt mit dem Auto. Und was da so alles passiert, naja, das müsst ihr euch schon alles selber anschauen, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist es ein sehenswerter Film. Alan Ball ist ein fantastischer Regisseur, das muss man ja wirklich sagen. Der hat zum Beispiel auch Six Feet Under, diese Serie, gemacht. Wer die kennt, die war ja auch ein bisschen makaber, aber auch lustig. Also genau dieses Spektrum zeigt dieser Film auch, dass eben, ne, manche Situationen sind sehr makaber, aber man muss auch lachen. Man wird da wirklich gut durch den Film gezogen und wird gut unterhalten. Wie viele Punkte würdest du denn dem Film geben, Kathi?
Also ich kann dem allen nur zustimmen, was du gesagt hast. Ich fand ihn wunderschön. Ich würde ihm, ich glaube, 4,5 von 5 geben.
Na, da sind wir uns ja einig. Ich würde ihm auch 4,5 Punkte geben, weil ich war wirklich total begeistert. Liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, dass ich ihn gesehen habe. Also, glaube, 1,5 Wochen oder so. Und er ist aber trotzdem noch sehr präsent in meinem Kopf, obwohl ich sehr viele Filme schaue. Insofern ist das wirklich sehenswerter Film. Und um es nochmal für alle zu sagen, wann kommt er in die Kinos nochmal, Kathi?
Am 25.11. auf Amazon.
Auf Amazon, genau, Leute. Schaut euch den Film an, der ist fantastisch. In diesem Sinne, habt alle einen schönen Tag, genießt die Movies und auf bald.
Tschüss.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Right Stuff. Ich bin der Stu und ich darf heute interviewen den Manuel. Grüß dich, Manuel.
Ja, moin, Stu. Ich muss leider direkt reingrätschen. Ja? Wir besprechen The Real Right Stuff.
The Real Right Stuff, weil jetzt wird's kompliziert.
Genau.
Jetzt wird's kompliziert. Ich versuche es mal zusammenzufassen und du kannst mich dann gerne danach berichtigen. Also, ja. Es gab 1983 einen Film, der heißt The Right Stuff. Im Deutschen hieß der Film Der Stoff, aus dem die Helden sind. Der wiederum auf einem Roman basiert von Tom Wolfe. Auf diesem Roman wiederum basierte auch die Disney Plus exklusive Serie The Right Stuff. Und über diese Serie, beziehungsweise über das, was die Serie erzählt, wurde jetzt von Disney auch noch eine Doku gemacht namens The Real Right Stuff.
Korrekt.
Wow. Jetzt muss ich mich mal selbst loben.
Sehr gut gemacht. Ja, nee, dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen.
Okay, ja, damit habe ich ja eigentlich fast dir schon vorweggenommen, dass du uns mal erklärst, worum es in der Serie geht. Aber trotzdem, worum geht's denn genauer in dieser, nicht Serie, sondern Doku?
Genau, im Grunde geht's ja um die gleichen Sachen, von daher passt das ja. Und es geht in der Doku darum, dass begleitet wird mit Original, Film und Audiomaterial, wie damals in den 50ern, Anfang der 60er Jahre eben das Space Race quasi vonstatten ging und die ersten Astronauten, die Amerikaner ausbilden wollten und ins Weltall bringen, was in dem Fall hieß quasi, können wir vielleicht noch näher drauf eingehen, aber erstmal überhaupt quasi weit genug weg von der Erde kommen und dann einen Orbit machen und dann wieder runter, nix irgendwie fancy, schon auf dem Mond landen. Und es geht quasi um das Mercury 7 Programm, was dann der Vorreiter von dem, was dann alle kennen, dem Apollo-Programm waren. Mhm. Und es gibt eben genau diese 8-folgige oder episodenlange Serie, die auf Disney Plus erschienen ist im Oktober, die wir auch hier im Telestammtisch besprochen haben. Und jetzt mit der finalen Episode ist eben diese Doku rausgekommen, die dann das Ganze jetzt noch ein bisschen von der anderen Seite wahrscheinlich beleuchtet. Ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich die Disney Plus Serie nicht komplett gesehen habe, nur die ersten beiden Folgen.
Okay. Es ist ja, finde ich, ein sehr spannendes Thema, weil dieses Mercury 7 Programm ist, glaube ich, gestartet 1959. Und du hast es schon erwähnt, da war jetzt nichts groß mit wir besiedeln den Mond, sondern es ging wirklich nur darum, komm, lass mal einmal kurz in den Weltraum fliegen. Muss doch irgendwie zu schaffen sein.
Ja.
Dem geht ja auch irgendwie so die Faszination des Weltraums mit einher. Schafft es die Dokumentation, das zu transportieren? Deiner Meinung nach?
Also ich würde sagen, ja. Das ist bei mir aber auch, glaube ich, einfach, weil ich auch einfach sehr, ja, ich finde es auch einfach ein ultra spannendes Thema und gucke mir gerne Filme, Serien, was auch immer dazu an, und bin da im Grunde schon vom Thema automatisch gehypt. Mhm. Da muss wahrscheinlich die Serie gar nicht mehr so viel tun. Aber was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel, wie gesagt, es eigentlich nur originale Filmmaterial, das gezeigt wird. Und was sie ganz cool machen, ist, dass sie zum Beispiel als Erzählerstimme keinen eigenen Erzähler oder so haben, sondern immer wieder auf Audioschnipsel zurückgreifen. Wie zum Beispiel auch von Tom Wolfe, der über dann sein Buch im Grunde relativ viel erzählt oder die Recherche. Und da werden dann immer an passenden Stellen Schnipsel von ihm eingeschnitten oder von den Astronauten selber, die gerade sich mit jemandem unterhalten oder einen Funkkonversation gerade vielleicht mit dem Kontrollzentrum haben oder sowas. Das wird immer zwischendrin eingespielt als ja Erzählerstimme quasi. Und das, finde ich, hat einen eigentlich ganz gut so eine immersive Erfahrung gegeben. Ja, weil nicht einfach so platt erzählt wurde im Grunde.
Das heißt, es gibt dann auch keine diese sogenannten Talking Heads, also dass da irgendwie ein alter Veteran vor der Kamera sitzt und dann erzählt, ja, damals hatten wir halt eben nur, weiß ich, 6 Eier im Raumanzug.
Relativ wenig, aber passiert auch. Also zum Beispiel Tom Wolfe wird öfter in der Serie benutzt, weil er da einfach das, ja, natürlich das Buch geschrieben hat und da super viel an rotem Faden, denke ich mal, und Recherche reingesteckt hat, die wieder aufgegriffen wurden. Also passiert schon ein bisschen, aber nicht so viel tatsächlich.
Genau. Jetzt, ich habe es nicht gesehen, aber ich nehme mal stark an, dass sie schon einen, ich nenne es mal, narrativen roten Faden haben, der damit endet, dass dann zum Schluss eben diese Mission erfolgreich ausgeführt wird. Ist dem so oder
geben die da anders vor? Ja, der rote Faden ist relativ simpel, würde ich sagen, der einfach, also einfach in Anführungszeichen, aber chronologisch mit Beginn, im Grunde fängt alles an als Szene zum Einstieg, so wie Sputnik, der Satellit damals von der Sowjetunion ins All geschickt wird, das war 57, und dann quasi das Space Race zwischen den USA und der Sowjetunion eben eröffnet wird. Und dann wird sich so dran langgehangelt, erstmal das Auswahlverfahren so ein bisschen beleuchtet, aber bei weitem nicht so viel wie in der Serie tatsächlich, die natürlich auch viel mehr Zeit hat. Dann wird so ein bisschen auf die mediale Ebene eingegangen, weil die Astronauten im Grunde auch die ersten super bekannten Helden sind, die so krass in einem Rampenlicht stehen, dass die Familien dadurch natürlich auch total beeinflusst sind und sehr viel Privatsphäre verlieren. Da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen. Das ist auch ein sehr großer Punkt in der Serie zum Beispiel. Und dann geht es relativ viel darum, okay, was ist jetzt eigentlich, was wollen wir jetzt eigentlich machen? So, und dann wird irgendwann geht's mehr so auf die technische Seite, was ich ganz gut finde eigentlich. Man erfährt gar nicht unbedingt so viel über die Person an sich. Das ist, glaube ich, der Serie überlassen, was mir ganz gut gefällt. Und dann wird eben gezeigt, okay, jetzt schicken wir erstmal einen Affen ins Weltall. Jetzt versuchen wir quasi aufzuholen, was die Sowjets bereits geschafft haben. Dann wird gezeigt, wie sie Juri Gagarin in Weltraum schießen. Oder in Weltraum schießen klingt jetzt ein bisschen
mach's gut, aber
ne, erfolgreich auch wieder zurückbringen und hangeln sich dann im Grunde an den einzelnen Etappen der Mission, das sind ja dann 5 verschiedene Missionen oder so, dran lang, dass eben erstmal jemand einfach nur nach oben geschossen wird und wieder runter. Der fällt quasi nur ein paar Kilometer. quasi ist in keinem Erdorbit, so meine ich. Danach ist dann der nächste Schritt, ein bisschen länger in einen Erdorbit zu kommen und dann wieder runter. Dann ist der nächste Schritt, wir machen erstmal eine Umdrehung. Das ist dann, was John Glenn quasi, einer der Hauptcharaktere in der Serie, macht. Der macht dann drei erfolgreiche Erdumrundungen. Dann der nächste Schritt ist einfach, danach ist dann relativ nah am Ende. Danach passieren dann im Grunde noch weitere Missionen, wo einfach längere Erdorbits geflogen werden und das wird dann gar nicht mehr so thematisiert. Aber das ist so der relativ einfache rote Faden, an dem die Dokumentation sich langhangelt.
Wird es denn wenigstens thematisiert, wie absolut unglaublich das war? Denn wir reden halt hier von 1959 bis, ja, ich sag mal, frühe 60er Jahre. Ich meine, heutzutage mit unserem heutigen technischen Stand ist das, glaube ich, immer noch nicht so einfach, aber ich meine, ich habe irgendwann mal gelesen, dass man mit der Technik, die in einem iPhone verbaut ist, mittlerweile zum Mond fliegen könnte.
Ja, also mit einem, also die Technik, die bei der Mondlandung benutzt wird, ist in einem Taschenrechner von vor 20 Jahren. So, ne? Also ein iPhone ist schon natürlich komplett überpowered und kann schon viel mehr. Aber das, der Punkt kommt auf jeden Fall nicht rüber. Da würde ich sagen, das ist vielleicht schwierig möglich mit nur Originalmaterial und wenig so Interviews und so weiter. Da ist eigentlich der Fokus nicht so drauf und das würde ich sagen, kann man so technisch geht's, darum geht's dann in dem Fall nicht. Also das würde ich sagen, wird nicht transportiert. Nee. Das ist schwer dann wahrscheinlich nachzuvollziehen, wenn man nicht vielleicht selber schon ein bisschen was zu dem Thema sich angelesen oder angeschaut hat.
Meine Frage für unsere auch technikaffinen Filmfans oder Serienfans, aber mehr so diese, ja, die 4K-Nazis, wie ich sie immer gerne nenne. Ja? Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass der Film, so habe ich es verstanden, zu weitestgehend halt Originalmaterial benutzt. Jetzt muss man halt wissen, dass 1959 es noch kein HD und 4K gab. Haben sie dieses Material irgendwie aufpoliert oder schmelzen jetzt 16K-Enthusiasten die Augen, wenn sie das gucken?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich guck's auf einem großen Beamer zu Hause. Kein 4K, aber Full HD. Und ich, also natürlich sieht man, wenn da älteres Filmmaterial über einen Bildschirm läuft, aber nie störend. Also das ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie scheiße aussehen. Das ist schon gut aufbereitet und ich denke, man kann ja auch viel machen, solange alles, was analog ist, kann man natürlich, also hat unbegrenzte Auflösung. Das kannst du natürlich super gut digitalisieren, wenn man es einfach wieder macht. Und ich glaube, das wurde schon getan für die Doku. Also das sieht schon ziemlich gut aus. Da kann man sich nicht beschweren.
Wie lange geht die Doku eigentlich?
Ja, gute Frage. Ich finde überall, dass es 2 Stunden lang geht. Ich meine aber, es wären nur 90 Minuten. Also irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Um den Dreh. Also es ist relativ flott, muss ich sagen.
Also hattest du jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Längen drin waren?
Nee, auf keinen Fall. Nee. Fand ich, ging relativ zügig rum, die Zeit.
Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, die gibt's nur bei Disney Plus, ne?
Genau.
Okay, gut.
Ja, ich denke schon. Vielleicht wird sie irgendwas, sie ist produziert wie die Serie auch schon von National Geographic. Ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendwo noch mal selber dann später was rausbringen.
Nee, die gehören auch mittlerweile zu Disney.
Ah, ja, dann nicht.
Nee. Okay, gut. Ich wäre durch mit meinen Fragen. Das erlaubt mir jetzt, dir die Möglichkeit zu geben, noch alles loszuwerden, was du über die Doku sagen möchtest.
Ja, ich habe noch eine Sache, was ich ganz interessant fand. Der Score ist von Hans Zimmer tatsächlich. Ich muss sagen, er ist mir nicht irgendwie, ich habe das im Nachhinein gelesen, er ist mir nicht positiv oder negativ aufgefallen. Ist halt eine Doku. ich hätte jetzt wahrscheinlich erkannt, wenn es Hans Zimmer ist, wenn ich drauf geachtet hätte. Aber was ich interessant fand, war, dass die Doku ist ja nicht alt, die ist ja dieses Jahr produziert und die Musik wurde dann halt aufgenommen von einem großen Orchester und in Zeiten von Corona ist das nicht so trivial und weil so ein Orchester eben 44 Leute beinhaltet in dem Fall und tatsächlich haben die das alle einzeln zu Hause aufgenommen, ihre Spuren und das wurde dann hinterher zusammengemixt. fand ich interessant. Also hat jetzt nichts mit der Qualität der Doku zu tun, aber fand ich auf jeden Fall einfach eine nette Information, wie man halt kreativ werden kann und solche Sachen halt lösen kann und es trotzdem halt zumindest für meine Ohren nicht an Qualität gemangelt hat, ne?
Ich glaube, diese Art der musikalischen Aufzeichnung gab's, glaube ich, schon ein paar Mal. Ich meine ja, auch, sowas mal
bestimmt,
gelesen zu haben. Aber es ist schon irre, wenn man sich das mal bewusst macht, das stimmt, ja.
Ja, vor allem dann bei so vielen Leuten dann wieder die einzelnen Spuren zusammen. Ich glaube, das würde man sonst nicht unbedingt so machen, ne? Aber ja. Ansonsten würde ich noch eine Empfehlung raushauen. Und zwar habe ich letztes Jahr, glaube ich, Apollo 11 gesehen. Nicht den Spielfilm, sondern den Dokumentarfilm. Und weil du schon über 4K-Nazis geredet hast, der Film ist auch von, hast du den gesehen?
Ja, aber nur in HD. Ich ärgere mich aber bis heute, dass ich den nicht im Kino sehen konnte.
Okay, ja. Ich habe den Film gesehen und konnte nicht glauben, wie gut dieser Film aussieht, weil der auch nur aus Originalmaterial von damals besteht, was einfach remastered wurde, ja. Und wer irgendwie Bock hat, da was Geiles zu sehen, sollte sich das angucken, weil das ist einfach nur atemberaubend, muss ich sagen. Und also ich konnte es nicht glauben, wie gut das aussieht. Nur so gut sieht The Real Right Stuff nicht aus, aber ist auch nicht das Ziel der Serie. Das wollte ich nur noch sagen für Leute, die interessiert sind und da Bock drauf haben. Auf jeden Fall Apollo 11, die Doku von 2019 angucken.
Ja, die war wirklich gut. Mein finales Ziel ist jetzt, ist dir ein Fazit zu entlocken. Am besten noch mit einer punktuellen Bewertung zum Schluss. Ich würde sagen, vergeben wir statt Punkten einfach Sputniks. Du kannst geben.
Gemein.
Ja, ich weiß. Das muss jetzt sein. 0 bis 5 Sputniks kannst du geben.
Wer sollte die Serie schauen? Die Dokumentation, Entschuldigung. Natürlich jeder, der ja irgendwie weltraumaffin ist und Bock auf das Thema hat. Also das würde ich sagen, erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ich würde nicht empfehlen, ich kannte mich in dem Thema Mercury-Programm nicht so gut aus und fand die Serie eben sehr spannend. Ich würde nicht empfehlen, die Dokumentation vor der Serie zu gucken, wenn man die Serie schauen möchte, weil natürlich, klar, es sind Real-Life-Events, man kann wissen, was passiert ist, aber wenn man es nicht weiß, wird man natürlich von der Dokumentation gespoilert in dem Fall. Und die Serie hat natürlich viel mehr Zeit, auf Dinge einzugehen. Also wer erst die Serie gucken möchte, sollte das tun. Und sonst würde ich dem Ganzen 4,5 Sputniks geben. Absolute Empfehlung.
Okay, das klingt doch mal super. Gut, ich danke dir für deine Meinung.
Ich danke dir fürs Interview.
Ja, so bin ich. Ne? Was soll ich sagen? Eines Tages, lieber Manuel, bringe ich dich auch auf den Mond. Geil. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Programm des Telestammtischs. Ich sage Tschüss und die letzten Worte gebühren dir, Manuel.
Da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns dann auf meinem Grundstück auf dem Mond. Bis dann.
Sehr gerne.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung für den Telestammtisch. Ich bin hier zusammen mit der Anna.
Hallo.
Und ich bin die Sarah. Und wir wollen euch heute einen neuen Film vorstellen, nämlich Stille Nacht, ein Lied für die Welt. Diese Dokumentation kommt am 23.11. für das Heimkino auf DVD und Blu-ray raus. Die Regie hat Hannes M. Schalle geführt und er wurde im Jahre 2018 für den BR hergestellt. Durch die Dokumentation führen tut der österreichische Schauspieler Peter Simonischek? So, immer diesen Namen. Genau. Anna, kannst du uns denn ein bisschen was über diese Dokumentation erzählen?
Ja, wie der Titel schon heißt, es geht um Stille Nacht und dieser Peter Simonischek, der erzählt halt immer aus so seinem Märchenbuch, wie so ein Großvater, wie die Geschichte des Liedes über die ganze Welt geht und eigentlich Völker und Menschen zusammenbringt, weil das Lied ist immer dasselbe, aber es ist halt nur in ganz vielen verschiedenen Sprachen übersetzt. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, man merkt, dass man alt wird, wenn man Stille Nacht hört und einem sofort die Tränen in die Augen treibt. Oh mein Gott,
oh.
Alt, das ist echt schlimm. Ja, also es geht, glaube ich, jedem so bei dem Lied. Also du weißt nicht, wann du das erste Mal gehört hast, oder?
Das stimmt, das haben sie auch.
Man wächst mit, ja genau, das hat eigentlich fast jeder gesagt.
Genau, genau, das hat mich auch sehr überrascht. Und dann habe ich nochmal selber auch so zurückgedacht und dachte so, ja stimmt.
Ja.
Das war einfach da.
Ja, und ich habe meine Mama immer belächelt, wie wir in der Kirche waren und das gesungen haben. Es ist alles dunkel geworden, Kerzenschein, der Chor fängt an zu singen, meine Mutter fängt an zu heulen. Ich habe sie nie verstanden und jetzt irgendwie so, scheiße, ich werde alt.
Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
Ja.
Was hältst du denn vom generellen Aufbau von der Dokumentation? Ich fand, das war mal ein bisschen was anderes an Dokumentation.
Ja, es war eine andere Dokumentation, aber ich muss auch ein bisschen sagen, ein bisschen in die Hose gegangen. Weil auf der einen Seite hat man so den alten Geschichtenerzähler, auch mit so einem grisseligen Bild. Es hat mich so ein bisschen an die alten Dokumentationen wie Walt Disney, da vor der Kamera steht und so seinen Film erklärt hat, wie der funktioniert hat. Und das hat auch so eine alte Würde gehabt. Und dann kamen dann wieder komplett andere Sachen rein.
Und, das habe ich auch gedacht.
Ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Und es war spannend, wie viele Leute das einfach gesungen haben. Ich glaube, Stille Nacht ist in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden, wobei auch viele Dialekte dabei sind. Da weiß man halt nicht genau, ob das wirklich Sprachen oder nur Dialekte sind. Manchmal fand ich es ein bisschen zu kitschig. Dann kamen dann nochmal andere Lieder dazwischen, da wo sie dann gesagt hat, ja, da haben sie halt ein anderes Lied gesungen. Dann haben sie gesagt, ja, das Lied berührt mich total und so weiter. Dann habe ich mich immer gefragt, reden sie immer noch über dasselbe Lied oder ist das jetzt gerade Thanks God It's Christmas oder so?
Da war ich auch sehr verwirrt. Zwischendurch springt es halt einmal zu einem komplett anderen Lied, was auch sehr berühmt ist und gerade wirklich im, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im gesamtenglischsprachigen Bereich oder nur im nordamerikanischen Bereich gerne gesungen wird. Aber es hatte nichts mehr mit Stille Nacht zu tun plötzlich.
Ja.
Aber alle noch herzergriffen und dieses wunderschöne Lied.
Ja.
Ich habe gedacht, so bin ich gerade aus der Doku gefallen?
Ja, schon. Und dann haben wir so zwischendrin, das hat mich, glaube ich, am meisten genervt. Da waren diese, wir hatten in unserer Vorstellung, die wir uns angeguckt haben, leider keine Bauchbinden. Deswegen weiß ich leider nicht, wer die drei waren. Die haben dann ein anderes Weihnachtslied gespielt. Sehr herzergreifend. Das hat mich so ein bisschen an die Werbung von Santiago oder Flippers erinnert, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt dann gleich aufgeploppt, jetzt kaufen sie die CD, bla bla bla, zu ihrem Weihnachtsfest. Ne?
Ah. Ja, das hätte auch echt eine Werbeunterbrechung sein können. Das
stimmt, ja.
Das ist so kurze Pause für unsere Sponsoren.
Genau.
Ich muss auch zugeben, ich fand für mich persönlich den Anfang und das Ende noch fast mit am interessantesten, weil dort wirklich Hintergrundgeschichte erzählt wurde zum Lied.
Das stimmt.
Und auch richtig schön dargestellt wurde. Also da wurden halt Schauspieler auch hergenommen und haben das nachgespielt. Das fand ich sehr schön.
Am Anfang war ja die Entstehungsgeschichte, da war ja eine ganz, ganz große Hungersnot in Salzburg. Und das Schöne an Stille Nacht und Heilige Nacht ist eines der wenigen Lieder, die nicht in Latein gemacht worden sind, weil das zeigt schon, dass es nicht für die Gebildeten sind, die Latein können, sondern es ist ein Lied für alle, fürs gesamte Volk. Und es hat mich schon sehr berührt. Und dann hat man halt am Schluss, war dann das Ding mit dem Ersten Weltkrieg, da wo, das war 1915, glaube ich.
1914
Im Schützengraben, genau. Und dann haben halt die Engländer angefangen zu singen und die Deutschen angefangen zu singen und am nächsten Tag haben sie sich alle getroffen. Und das war schon sehr berührend. Und dann hat dieser Hauptmann gesagt, er darf sowas nie wieder zulassen. Es ist
leider.
Ja, das fand ich dann auch schon sehr, sehr traurig, weil man darf im Krieg niemanden als Mensch sehen, sondern immer als Gegner. Und das war schon sehr ernüchternd danach.
Wobei ich es da auch sehr schön fand, dass man gesehen hat, dass dieser General oder Kommandant, wer auch immer er war, der fand das selber nicht toll. Der hätte das gerne nochmal gemacht.
Ja.
Und das ist ja auch eines der großen Wunder aus dem Ersten Weltkrieg,
ja,
dass da diese unangekündigte Friedensabsprache war.
Ja.
Was ja auch das Besondere war, es wurde ja nicht sofort erkannt. Am Anfang haben die Engländer gedacht, das ist jetzt der Angriff.
Das ist eine Täuschung.
Ist eine List, eine Täuschung, und dann geht der Krieg wirklich los. An diesem Tag in diesem Schützengraben. Und erst durch das Lied haben sie halt verstanden, okay, die feiern Weihnachten und das können wir mitfeiern. Das fand ich sehr berührend. Das finde ich aber auch jedes Mal berührend, wenn ich diese Geschichte höre.
Ja, das stimmt. Und überhaupt, es geht halt einfach darum, dass dieses Lied eigentlich zeitlos ist. Ich glaube, das ist das berühmteste und zeitloseste Lied für Weihnachten, also überhaupt. Ich kenne sonst kein anderes Lied.
Das kann echt jeder mitsingen, auch einfach.
Ja, gut. Und das fand ich eigentlich gut, schön, wie das in der Doku rausgekommen ist. Was mich ein bisschen genervt hat, das war so ein bisschen, ja, der eine hat das ein bisschen mit Queen verglichen, das fand ich ein bisschen unpassend.
Ja.
Und
ich
war ein bisschen Werbung für junge Sängerin.
So. Ja, und ich fand manche dieser Interpretation arg, wie sagt man das am besten? Arg theatralisch. Kitschig. Ja, kitschig, theatralisch.
Ja.
Also es ist ein wunderschönes Lied, keine Frage. Ich bin persönlich der Meinung, es klingt am schönsten in einem Kirchenchor, einfach durch den Hall und durch den Raum und durch die Leute, die singen.
Aber dann kommen halt diese Popsternchen, weißt du genau, was du meinst, und diese Popsternchen.
Oh ja. Irgendwie so 5 Tönsprünge in einer Sekunde und denke so, nee, Leute. Das hat eigentlich nur einen Sprung dort.
Gut, jetzt muss ich auch nicht mehr heulen, danke.
Ja, genau. Also, ich fand es sehr schön, das Lied mal auf anderen Sprachen zu hören. Mit den anderen Interpretationen dazu. Aber manche davon waren einfach, also wie du schon gesagt hast, dadurch, dass man auch nicht wusste, wer es ist, durch die fehlenden Bauchbinden, saß man da so, du bist jetzt eine nette junge Dame, die mir etwas vorsingt.
Ja.
Soll mir das etwas sagen?
Ja, sie findet es halt einfach auch schön, dass in ihrer, ich glaube, die hat Arabisch gesungen.
Ich glaube, die eine hat Hebräisch gesungen.
Oder Hebräisch.
Genau, und dann einmal auf Spanisch, Englisch, Deutsch und einmal auf Thailändisch, glaube ich. Ich glaube, das war einmal Thai.
Ja, das ist ja auch so ein Bruchteil von den Sprachen, in denen es eigentlich gesungen wird.
Genau, aber eine schöne Auswahl, so ein bisschen, vielleicht noch was Afrikanisches, dann hätte man jeden Kontinent so.
Ja, genau, das bestimmt auch. Ja, aber grundsätzlich ist es eine Doku, die kann man sich gerne mal anschauen, wenn man sie durchzappt.
Ja, also was würdest du denn sagen, für wen wäre das denn eine Doku?
Eigentlich für jeden, der sich, eigentlich ist es so eine Familiendoku. Da gibt es jetzt eigentlich keine Altersbeschränkung.
Stimmt, die FSK ist auch null.
Die FSK ist ja null, aber trotzdem, eigentlich ist es für jeden was. Es sind ja eigentlich auch so Popsternchen mit dabei. Vielleicht können dann die jüngere Generation, die ein bisschen was mit diesen mit dieser Stimmgewalt ein bisschen mehr anfangen. Und dann gibt es Kirchenchöre, da können dann die Älteren wieder was damit anfangen. Eigentlich ist das für die ganze Familie was dabei. Also ich würde es da jetzt auch gar nicht beschränken auf irgendjemanden.
Das würde ich auch so mit unterschreiben. Ich würde es nur zeitlich begrenzen, weil ich glaube, das ist ein Film oder eine Dokumentation, die guckst du nicht gut im Juni am Strand.
Ja, stimmt. Das ist ein reines Weihnachtsding.
Ja, also es kommt super raus.
Ja.
23. November ist ein super Datum. Da kann man sich das holen, gemütlich zum Adventssonntag.
Ja.
Auf die Couch setzen mit der Familie, heiße Plätzchen. Schokolade, heißen Tee, Plätzchen, genau. Und dann, also es ist dann auch kurzweilig. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich diese Dokumentation ewig zieht oder so.
Nö, das ging eigentlich recht schön durch. Aber es ist jetzt auch, es ist jetzt aber auch nicht so eine Doku, bis auf die erste, die ist ja schon mal verfilmt worden, die erste Geschichte, Stille Nacht, als richtiger deutscher Spielfilm. Und die letzte Story, die ist hängen geblieben, aber die ganzen Sternchen und die erzählt haben, wie sie halt einfach groß geworden sind mit dem Lied, ja.
Ja, ich glaube, da muss man einfach Fan von den einzelnen Leuten sein.
Ja.
Also bitte haut uns nicht, wenn ihr die Leute alle kennt. Sagt, die sind doch voll berühmt, die brauchen keine Bauchbinden. Die muss man kennen. Ich habe ein, zwei Leute, glaube ich, erkannt, aber beim Rest dachte ich mir so, okay.
Ja.
Die gibt's auch. Die können gut singen alle, muss man sagen. Keiner singt da schlecht.
Das stimmt. Gut.
Dann würde ich sagen, ja, hast du noch...
Sterne müssen wir noch verteilen.
Genau. Ich würde sogar einfach Sterne vergeben, weil es ist ja eine stille Nacht. Vielleicht ein Nachthimmel. Wie viele Sterne würdest du denn vergeben?
Ich würde 3 vergeben. War keine schlechte Doku. Sie war mir ein bisschen zu sehr zusammengestuchselt. Aber ja, sie war in Ordnung und schaubar. Und hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ah, da würde ich sogar noch einen halben Punkt abziehen.
Okay.
Ich würde 2,5 geben. Aber aus dem einfachen Grund, dass ich, glaube ich, noch nicht genug in der Weihnachtsstimmung dafür bin. Die ist eine gute Doku. Hat auch Spaß gemacht, sie anzugucken. Sie war mir ein bisschen zu zerstückelt. Also ich hatte, wie wir vorhin gesagt hatten, das Gefühl, irgendwie zwischendurch hat es mal das Thema gewechselt.
Ja.
Und der interessanteste Teil war für mich wirklich der Anfang und das Ende, weil das da einfach ein bisschen ins Geschichtenerzählen ging.
Mhm.
Ja, gut. Willst du noch irgendetwas zu der Dokumentation sagen?
Nö.
Oder zu den Zuhörern?
Schaut es euch an, bildet euch eure eigene Meinung und wahrscheinlich habt ihr sogar Bauchbinden bei der Doku.
Genau, da drücken wir euch die Daumen und ansonsten sagt uns gerne, wen ihr da so erkannt habt. Super, dann danke dir für diesen Podcast.
Ja, ebenfalls danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!